Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Ich bin der Daniel und meine Gäste heute Morgen sind an erster Stelle die Lisa. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Und der Timo ist wieder da.
Guten Morgen.
Guten Morgen, ihr zwei. Also, wir reden heute über die dritte Episode von Game of Thrones, dem Adventure von Telltale. Und natürlich pro forma bei diesem Thema immer wieder der Hinweis, Achtung, Spoiler, Spoiler, Spoiler. Also das heißt, wer sich da nichts von der Handlung vorwegnehmen möchte oder gar nicht wissen möchte, was da passiert, der hat jetzt noch kurz Zeit abzuschalten. Wir werden da dann später keine Rücksicht mehr drauf nehmen. Ich habe so im Vorfeld ein bisschen überlegt, ob sich's überhaupt lohnt, jetzt zu jeder dieser Episoden da eine Folge zu machen, weil ich da auch dann wieder Meinung war, wen interessiert denn das noch? Kann dann vielleicht zum Ende hin nochmal reden, wenn es aufs Finale zugeht. Aber wenn wir uns so die Downloadzahlen anschauen, dann scheint es zumindest die Leute genauso zu interessieren, wie wenn wir über die ersten Episoden reden. Als weiterer Hinweis noch, es kam von einem Hörer der Hinweis, dass diese Episoden-Spoiler-Cast zu den Telltale-Spielen immer viel besser werden, wenn wir mit gleichbleibendem Personal reden würden, weil man dann irgendwie besser nachvollziehen kann, was da so passiert ist, wie die Leute sich entschieden haben und wo man sich da irgendwie unterschieden hat in den Handlungssträngen. Und haben wir beim letzten Mal gegen verstoßen, haben wir Lisa einfach schädlicherweise draußen gelassen. Timo war bis jetzt bei allen dabei. Deswegen würde ich doch sagen, Lisa, vielleicht magst du ganz kurz nochmal für uns zusammenfassen, was in Episode 2 passiert ist und dann können wir auch nochmal ganz kurz ja unsere Gedanken oder beziehungsweise unsere Erinnerungen auffrischen und auch nochmal mit abgleichen, wie du dich da entschieden hast. Beziehungsweise genau. Ich gebe dir mal so Stichpunkte vor, damit du nicht völlig jetzt alles zusammenfassen musst.
Das ist gut, weil ich war gerade in meinem Kopf am Suchen, was ist denn nochmal alles passiert? Okay.
Also zumindest, dass es die große Verlobung zwischen Roderick und Elena geben muss oder eben nicht gibt, da wirst du dich ja wahrscheinlich dran erinnern können, weil das war ja einer der zentralen Handlungspunkte in dieser Episode.
Genau, das war auch da, wo die Entscheidungen am meisten auseinandergegangen sind, weil man konnte es halt wirklich verkacken, auf gut Deutsch gesagt, weil je nachdem, wie man sich ihr gegenüber gibt und wie man sich den Whitehills, die das Haus besetzen, gegenüber verhält, entscheidet sie sich halt entweder für oder gegen die Verlobung. Bei mir war es halt so, ich habe es relativ gut geschafft, dass sie sich für mich entschieden hat. Also sie war sehr schnell sehr begeistert von mir, aber ich habe halt auch ihr ganze Zeit gesagt, dass ich sie nicht drängen würde, mich zu heiraten, dass es halt mir wichtig wäre, weil es einfach sehr gut für meine Familie wäre und dass ich sie ja auch gerne mag und sie eine sehr tolle Person ist. Aber dadurch, dass ich sie halt nicht gedrängt habe und halt vor meinem Mann gegenüber den Whitehills gestanden habe, hat sie mir halt relativ schnell zugestimmt, dass sie mich heiraten wollte.
Verdammt.
Aber ich habe nicht so gut geklappt, oder?
Nein, Timo, bei uns war das so, wir waren uns ja damals wirklich unisono einig, das kann gar nicht funktionieren und egal, wie schmeichelhaft man sich gibt und wie sehr man die umwirbt, das wird immer scheitern und wir haben es ja alle zu dritt überhaupt nicht geschafft und ja.
Da war meine weibliche Intuition besser.
Absolut, da sind Frauen einfach, selbst Frauen sind da noch besser, wenn es darum geht, andere Frauen zu erobern und zur Verlobung zu überreden. Und dann, wie ging es bei dir weiter? Dann kam nämlich die Beerdigung des Vaters und da hat sich bei uns in der letzten Episode so ein großes, so eine große Kluft aufgetan zwischen den zwei Handlungswegen, nämlich, Moment, jetzt krieg ich es auch nicht mehr genau zusammen. Timo, was war da nochmal relevant? Was musste man machen, damit die Tochter der Whitehills auftauchte?
Genau, also das war mit dem Ringküssen, das, wo auch Lisa dann anscheinend, das war ein Baustein, um die zu überreden, zur Heirat. Und ich habe den Ring geküsst, genau, und dann darf der jüngste Sohn, der Ryan, der ist ja als Mündel bei den Whitehills, der darf dann zur Beerdigung kommen. Und wenn man das nicht macht, dann kommt er nicht zur Beerdigung, kommt dann stattdessen die Tochter wird es sein, von den Whitehills.
Genau.
Und redet dann irgendwas von einer Beziehung mit Asher war das.
Genau, also bei mir, also ich habe den Ring nicht geküsst und der Bruder ist dann halt bei den anderen geblieben. Aber die Tochter der Whitehills ist halt gekommen und sie war halt das Mädchen, weswegen Asher verbannt wurde. Also die beiden hatten halt eine Liebesbeziehung und das war der Grund, warum es so großen Streit kam, weshalb Asher in Meereen gelandet ist. Und sie hat halt deutlich gezeigt, dass sie sich den Forresters verbunden fühlt. Also sie hat halt den Leuten versichert, okay, ich kümmere mich um euren Bruder. Er ist jetzt zwar nicht in dem besten Ort, wo man sein kann, das ist jetzt nicht Disneyland, aber ich werde dafür sorgen, dass er halt nicht geschlagen wird und dass er halt den Glauben an die Forresters nicht verliert, weil der Vater von denen redet ihm wohl die ganze Zeit ein, dass die Familie ziemlich, also sagt, dass deine Familie ist schlecht, deine Brüder sind schlecht und dein Vater war ein unehrenhafter Mann und sie arbeitet halt, also sie versichert halt, dass sie dagegen anarbeitet und ihm ermöglicht schöne Zeit macht, soweit man das halt in diesem Kontext machen kann.
Also das heißt, Lisa, um es nochmal zusammenzufassen, bei dir ist dann auch die Tochter der Whitehills aufgetaucht, Gwen, bei der Beerdigung. Okay. Glaubst du ihr das? Hast du ihr das abgenommen, dass sie wirklich auf deiner Seite steht oder beziehungsweise den Forresters so positiv gegenübersteht?
Also mein Bauchgefühl sagt ja, ich kann ihr vertrauen. Mein Kopfgefühl sagt natürlich, es ist Westeros. Vertraue niemanden. Und vor allem nicht halt einer Tochter von einer verfeindeten Familie. Aber ich finde, sie wirkte halt sehr ehrlich in dem, was sie gesagt hat. Und man hat sie halt abgenommen. Und ich glaube, dass sie halt immer noch ich weiß nicht, ob sie noch in Aesha verliebt ist, weil er ja schon längere Zeit weg ist, aber es fühlt sich halt so an, als wären sie sich immer noch tief verbunden und ich weiß nicht, ich habe keinen rationalen Grund, ihr zu glauben, aber ich tue es.
Ich tatsächlich auch, aber die Gefahr, dass sie natürlich als, ich sag mal, Spion dahin geschickt wurde oder dass sie ein doppeltes Spiel treibt, die steht natürlich weiter irgendwie im Raum. Aber das muss man dann halt jetzt mal abwarten,
ja,
wie sich das
es
weiterentwickelt.
Ja, aber Game of Thrones, da kann eigentlich jeder ein doppeltes Spiel spielen.
Das stimmt. Also. Ja. Und dann war das große, der Endknall, sag ich mal, der zweiten Episode, war, dass Myra Forrester dort angegriffen wird in King's Landing. Und ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, da haben wir das letzte Mal irgendwie gar nicht groß besprochen, ne, Timo? Mhm. Was hast du denn da gemacht?
Genau, da war ja das, wo der auch so gut rüberkommt eigentlich, also von der Kingsguard eine Wache. Und ich da auch so weit war eigentlich, dass ich ihm vertraut habe, aber dann der sich um 180 Grad dreht und plötzlich einen angreift. Und also ich habe es dann geschafft, ihn zu überwältigen und ihn dann auch zu töten. Und als einziger Zeuge bleibt da der Kohlenjunge, der bleibt dann übrig. Genau, und das war so das Finale, bevor dann eben das mit der Beerdigung kam und das so ausgeklungen lassen hat.
Kurzer Einwand, ich glaube, es war kein Kingsguard, ich glaube, es war einfach nur ein Soldat von den Lannisters. Also
das kann sein.
Ja, das, weil ich glaube, von den Kingsguard gibt es gar nicht so viele. Es gibt, glaube ich, mal 8 oder so.
Ja, stimmt. Die sind ja auch immer eingeschworen. Und das wird ja dann auch immer der Sir Barristan, glaube ich, der wird doch in den Büchern wird er doch aus der Kingsguard entlassen. Ja, und das ist doch dann ein Riesenskandal, weil die normalerweise, glaube ich, irgendwie nur freiwillig zurücktreten dürfen oder irgendwie auf Lebenszeit gewählt sind oder so.
Ich glaube, die sind immer auf Lebenszeit. Also das ist halt so eine Art Night's Watch. Also die müssen halt auch entweder sterben oder... Ja, die können eigentlich nur sterben, wenn sie aus dem Dienst raus wollen. Außer sie werden halt entlassen, was es vorher noch nie gab.
Genau, da irgendwie sowas war da, ne? Dass das auf jeden Fall nicht üblich ist, dass die da mehr oder weniger rausgeschmissen werden. Also hat da Cersei auch wieder einen Präzedenzfall geschaffen. Gut, aber du hast den auch umgebracht dann, Lisa.
Genau. Und ich hab den Kohlenjungen gerettet und ihn mit dem Messer erstochen. Habt ihr das Messer weggeschmissen?
Ja.
Ja, auch, ja.
Dann war ich, okay, ich hab's behalten.
Oh, okay. Das ist ja dann ganz interessant, was da dann passiert. Weil, was macht sie dann mit dem Messer?
Sie packt es in ihre kleine Kiste. Okay. Und zu ihren anderen Privatsachen. Und damit hört halt die Episode auf. Aber ich hab mich mit einer Freundin unterhalten, die es auch gespielt hat. Und sie hat sich tierisch darüber aufgeregt, dass sie es einfach in die Mitte von dem Weg quasi geworfen hat. Also sie hat es ja nicht irgendwie die Büsche geworfen, sondern sie hat es ja quasi fallen lassen und ist weggerannt.
Es war halt immer so, okay, ich weiß nicht, wie gut die CSI King's Landing da arbeitet und ob die dann quasi wirklich dann schon feststellen können. Natürlich ist dieses Messer irgendwie ja klar, das Hauptbeweismittel im Zweifelsfall, aber ob man anhand des Messers, was halt irgendwo rumliegt, dann wirklich was nachweisen kann, weil das war jetzt ja nicht ihr Messer, dass man irgendwie sagen kann, okay, da war jetzt irgendwie ihr Hoheitszeichen eingraviert oder irgendwie sowas oder stand eindeutig irgendwie drauf, dass das von den Forresters ist und dann fällt der Verdacht automatisch auf sie. Deswegen fand ich das jetzt gar gar nicht so dramatisch, ob das jetzt irgendwie da. Da schien es mir irgendwie auch sicherer, dieses Messer nicht am irgendwo bei mir zu verstecken oder am Körper zu tragen, damit ich, wenn ich dann doch beim Weglaufen, zu dem Zeitpunkt wusste ich ja noch nicht, dass das jetzt das Ende der Episode ist, sondern ich dachte halt, okay, vielleicht läuft sie jetzt weg und wird sofort von dem nächsten Guard aufgegriffen und der sieht da sofort dieses Messer bei ihr oder findet das und dann ist klar, dass sie das war. Deswegen habe ich mich auch dazu entschieden, es wegzuschmeißen. Aber naja. Gut, also haben wir jetzt ein ewig langes Previously On geschafft für diese Episode, haben wir auch Episode 2 nochmal lang aufgerollt. Sollten wir jetzt mal in Medias Res gehen. Episode 3 fängt an mit Asher auf dem Weg nach Marine und genau, Timo, was passiert da am Anfang von Episode 3?
Genau, die flüchten vor den von denen sie verfolgt werden und kommen dann in so eine Enge. Also das ist dann alles aufgeschüttet mit Steinen und dann kommen sie nicht weiter. Und ja, dann irgendwie haben sie schon, also es ist eine ruhige Stimmung, komischerweise. Also ich wäre hektischer gewesen und dann kann man locker überlegen, ob man klettern will. Und das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Und findet dann eine Leiche und dahinter einen Eingang zu einer Höhle.
Und in der Höhle trifft man dann einen Drachen, wenn man es da reingeschafft hat.
Drogon.
Genau, was ja tatsächlich mal so natürlich immer ein Highlight ist bei Game of Thrones. Und man wird genau von dieser Lost Legion verfolgt. Und dann gibt's dort einen Kampf, der dann komischerweise durch den Drachen in so ein ganz komisches Durcheinander ausartet, weil natürlich der Drache greift die an und die Lost Legion kämpfen und alle geht so durcheinander, weil man auf einmal drei Parteien hat. Und dann muss man eine, ja, sehr schwere, wie ich fand, Entscheidung treffen, Lisa.
Genau, man muss sich nämlich entscheiden, ob man seine Gefährtin Beska, wie hieß sie nochmal?
Beska
rettet oder sein Onkel, ist Malcolm, das, glaube ich. Ja. Malcolm, genau. Und das war bei mir eine komplette Bauchentscheidung, aber ich habe Beska geholfen. Also das war, ich kann es nicht rational erklären. Es war halt irgendwie wirklich so ein, okay, links, rechts, ich drücke jetzt rechts und dann war's sie halt. Aber wenn man es halt versuchen könnte, rational zu erklären, also ich meine, Asher hat ja nicht das beste Verhältnis zu seiner Familie. Ich meine, sie haben ihn immerhin verbannt und das ist jetzt nicht was Kleines, was man macht. Und sie war ihm halt bisher immer treu zur Seite, also so treu, wie man halt als Sellsword sein kann. Aber ich habe halt das Gefühl, dass die beiden doch eine tiefe Freundschaft verbindet und wahrscheinlich habe ich deswegen mich für sie entschieden.
Ja, mich auch. Das und dass es ein Drache ist. Und deswegen dachte ich, sie braucht vielleicht mehr Hilfe.
Okay, ich habe mich tatsächlich für den Onkel entschieden, weil ich mir halt gedacht habe, okay, das ist halt Family. Mir ist die Entscheidung auch sehr schwer gefallen. Nicht in der Sekunde, weil da muss man schnell drücken. Da habe ich das dann irgendwie recht schnell gemacht. Aber so rückblickend habe ich mir dann schon gedacht, okay, eigentlich ist es aber auch ganz schön scheiße, weil die Beska ist ja relativ loyal und die kämpft, ohne dass sie jetzt wirklich ein Investment hat, sag ich mal, in diesem Kampf, weil sie ist ja eigentlich nur, sie hilft ihr halt und ich glaube, vielleicht habe ich es auch zu viel interpretiert, ich glaube, die ist auch so ein bisschen verschossen in den Asher, oder? Oder habe ich das mir nur eingebildet?
Könnte man meinen, also ich weiß es jetzt nicht hundertprozentig, aber jetzt, wo du es sagst, ja, die wirft halt schon immer schon ein bisschen verliebte Blicke zu, aber ich weiß nicht, ich glaube, das ist mehr Freundschaft, okay. Also Friendzone.
Ja, du musst ja in Frauenthemen, da können wir nicht, Jimmy und ich sind da völlig versagen da. Da glauben wir dann wahrscheinlich dann doch, dass ich da zu viel reininterpretiert habe. Lisa, du weißt da wahrscheinlich besser Bescheid.
Ja, die meinten halt auch, dass sie sich gegenseitig, also die reden ja die ganze Zeit, sie hat mir das Leben gerettet, er hat mir das Leben gerettet. Ich glaube, dadurch hat sich halt echt eine tiefe Verbindung zwischen den beiden entwickelt.
Was ich an der Stelle aber nochmal ganz kurz fragen wollte, ist, ist denn Asher wirklich verbannt worden, Timo?
Boah, was ist das für eine Frage? Ich weiß nicht.
Okay, also der Hintergrund der Frage ist, ich bin mir eben nicht sicher, ob er verbannt wurde von seiner Familie oder ob er quasi nur in Sicherheit gebracht wurde, weil die White Hills ihn sonst hätten irgendwie um die Ecke bringen wollen, weil er ja mit der Tochter eine Liebschaft hatte.
Das ist auf jeden Fall, ja, weil ich glaube, die erste Erklärung, die man überhaupt bekommt, war, dass er einen Metzgersjungen oder so verprügelt. Weil aus Rache,
genau,
weil das war die erste Erklärung und das ist auf jeden Fall ein Indiz dafür, dass das lieber halt irgendwie vertuscht wird und man dann sagt, okay, wir verbannen ihn deswegen, anstatt es halt offen zu legen mit der Beziehung. Also es, ja, kann schon gut sein.
Also bei Wikipedia steht, dass er dass er ins Exil geschickt wurde. Okay, das heißt ja nicht unbedingt, dass er verbannt wurde.
Genau. Ich weiß eben nicht, wie das, weil Lisa, die Frage kam mir, weil du gesagt hast, ja, der ist ja dahin der gegangen und warum sollte der jetzt zu seiner Familie loyal sein? Weil die haben ihn ja verbannt. Und da habe ich mir gedacht, okay, so habe ich das vielleicht gar nicht unbedingt verstanden, weil ich habe das in der zweiten Episode verstanden, wie, ach, okay, der hat ja eigentlich gar nichts Böses getan, sondern er hatte eben eine Liebschaft mit der ältesten Tochter des Erzfeindes und damit das keinen Ärger gibt, hat man ihn eben in Sicherheit gebracht und deswegen ins Exil geschickt, aber nicht...
Aber ja, ich weiß nicht, aber dieses in Sicherheit bringen, also ich meine, wenn ich jemanden in Sicherheit bringen will, dann schicke ich ihn nicht nach Meereen, also... ja, ich kann den Gedanken nachvollziehen, dass es vielleicht dann doch nicht mit dem Gedanken ist, du hast jetzt unsere Ehre beschmutzt, geh mal bitte weg, sondern wir wollen nicht, dass dir was passiert. Also du hast zwar Mist gebaut, aber wir wollen nicht, dass dir was passiert. Deswegen geh mal dahin, wo dich niemand erreichen kann. Aber da gäbe es halt andere Möglichkeiten. Die hätten ihn halt auch an die Wall schicken können. Ist jetzt auch nicht viel sicherer als Meereen, ja. Aber...
Also dann lieber im warmen Meereen, oder? Als
ja, aber es kann natürlich auch sein, dass er einfach freiwillig gegangen ist, weil er es nicht mehr ausgehalten hat. Weil er gesagt hat, okay, wenn ich die Liebe meines Lebens nicht haben kann, dann hau ich jetzt ab. Also komplette... Vermeidungsstrategie könnte auch sein.
Okay, aber Timo, du wirst mir zustimmen, dass da durchaus Interpretationsspielraum ist, dass das nicht so ganz eindeutig ist, was da passiert ist.
Ne? Da ist auf jeden Fall was dahinter. Ich vergleiche das gerade mit der Entscheidung von, also ist ja vom Spieler die Entscheidung als Garrett, dass man an die Wall geht und die ist ja ähnlich behaftet, eben, dass man einfach dem Konflikt aus dem Weg geht. Also selbst als Garrett, aber auch für die Familie. Deswegen, und da ist auf jeden Fall eine Logik dahinter.
Mhm. Garrett ist gleich ein super Stichwort, weil in dieser Episode, finde ich, hat sich jetzt so ein bisschen das Licht auf den großen Schatten des Northgrove, der immer irgendwie so im Raum stand. Und das waren ja die berühmten letzten Worte von Lord Forrester, bevor er umgebracht worden ist beim Red Wedding. Protect the Northgrove oder sowas hat er, glaube ich, gesagt. Oder Find the Northgrove oder sowas. Das habe ich jetzt nicht mehr. Aber auf jeden Fall war der irgendwie wichtig. Und es war aber nie klar, was das eigentlich genau ist. Und das, finde ich, hat sich jetzt in Episode 3 so ein bisschen aufgeklärt. Oder eigentlich relativ deutlich aufgeklärt, was das eigentlich ist. Nämlich, Timo?
Das hat sich aufgeklärt. Also ich glaube, was man bekommt ja dann von Duncan, das ist ja der Onkel, der reist zu Wall und gibt einem so ein Rätsel mit, das man lösen kann dann im Spiel. Und so wie ich das dann verstanden habe, ist es eine Höhle. Aber man weiß immer noch nicht, was drin ist, oder? Oder habe ich da was übersehen?
Nee, also dann bin ich auch wahrscheinlich das Wort aufgeklärt, war dann an meiner Seite auch sicherlich falsch gewählt. Also es hat sich aber zumindest ein bisschen mehr offenbart, was das überhaupt ist. Nämlich, dass es offenbar eine Höhle ist, die nördlich der Wall ist, dass dort irgendein Geheimnis verborgen sein muss, was möglicherweise die missliche Lage der Familie ja entweder verbessern oder vermeiden könnte oder jetzt sowas. Das zumindest hat man dann irgendwie rausgehört, ne, Lisa?
Ja, also der Duncan scheint ja echt Hoffnung in diese Growth zu setzen, weil ich meine, der verlangt ja nicht gerade was Kleines von Garrett. Der verlangt ja quasi von ihm, dass er desertiert und eigentlich verlangt er von ihm, dass er Selbstmord begeht, wenn man mal ehrlich ist, weil wenn er ist halt, man fängt halt mit Garrett an zu spielen und wird halt zum Sworn Brother, also wird halt zum Bruder. Man richtet den Schwur ab und wenn man jetzt seinen Posten verlässt, bleibt halt nur der Tod eigentlich. Also die scheinen ja wirklich Hoffnung daran zu setzen, dass das, was in dieser Höhle sein soll, die Familie komplett retten kann. Also ich kann mir aber auch noch nicht vorstellen, genau was es ist, wenn ich ehrlich bin.
Okay, ja, ich habe jetzt irgendwie immer gedacht, okay, da ist sicherlich irgendein Schatz verborgen oder so oder irgendwelche Waffen, also so.
Ja, aber denen fehlen ja Männer, das ist es doch. Die haben doch keine, also das Grundproblem ist ja einfach, dass die keine Armee haben, die hinter denen steht. Deswegen haben die ja nach Asher geschickt, damit er mit Celsor zurückkommt. Aber ich glaube, wenn da allein nur Waffen drin sind, bringt denen das ja nichts. Was bringen die Waffen, wenn Leute die nicht führen können? Und also ich stehe noch ein bisschen auf dem Schlauch, was da drin sein soll, was so hilfreich sein soll.
Ja, Norden hat eigentlich immer nur als Thema Leibwechsler. Das ist irgendwie wegen abwegig, weil Garrett ist bestimmt kein Leibwechsler und sonst, was gibt's denn noch im Norden? Was irgendwie magisches? Irgendwas mit Seern?
Wie heißt dieses, dieses schwarze Glas?
Drachenglas.
Genau. Ja. Das darf, ja. Also das, weil das ja sicherlich sehr, sehr übermächtige Waffen sind.
Ja, gegen White Walker, aber gegen Menschen ist Schwert wahrscheinlich genauso effektiv.
Ja, ja gut.
Ich weiß, also wenn es ein Schatz wäre, okay, das könnte halt die, wenn es einfach was unglaublich wertvoll ist, das könnte halt die Situation verbessern, weil sie sich dann einfach quasi diese Söldner leisten könnten. Aber die müssen ja natürlich dann auch erstmal kommen. Irgendwas Magisches?
Ja, wahrscheinlich ein Familienschatz. Was anders wäre irgendwie Game of Thrones universumsmäßig so total untypisch. Wenn er jetzt irgendwie einen Zauberstab findet, um die White Walker anzuführen oder so, das würde ja überhaupt nicht ins Universum passen.
Ja, stimmt. Das ist keine Ahnung.
Ja, das würde es halt irgendwie alles ein bisschen auflösen.
Wahrscheinlich sind da, weiß ich nicht, 2 Millionen G36-Gewehre
verschwunden. Ist ja auch kalt.
Ja, Atombombe.
Genau. Eben, können nicht heiß laufen da, ist kein Problem.
Ja, das stimmt.
Nördlich der Wall. Aber gut, also wir wissen es nicht, aber es ist zumindest, scheint das ein elementarer Plot-Ankerpunkt zu werden, weil ich finde, da wurde sehr viel Wert drauf gelegt in der Episode, dass dir auch wirklich als Spieler deutlich wird, okay, egal was es ist, aber dieser Northgrove ist wichtig. Dann genau. Ist es so, dass im weiteren Verlauf die Lage in Ironwrath, der mehr oder weniger Heimburg der Foresters, wird immer dramatischer und spitzt sich immer mehr zu, was so weit geht, dass die mittlerweile sogar da irgendwie rausvertrieben wurden, weil die White Hills mehr oder weniger die Burg ja übernommen haben. Und dann ist es so, dass es im Wald so ein Konzil gibt, wo sich die Familie eben nochmal zusammensetzt und überlegt, was jetzt vorhat oder wie sie weiter vorgehen wird. Und dann hast du nämlich die Wahl, ob du den Ryan, heißt der ist, glaube ich, so der jüngste oder einer der jüngere Brüder der White Hills, der Foresters aus High Point retten willst, oder ob du diesen Griff, der da in der Episode jetzt meines Wissens, glaube ich, erstmals auftaucht und nämlich dieses Ironwrath übernimmt, ob du den da vertreiben willst. Für was habt ihr euch da entschieden? Lisa, fang nochmal an.
Ja, das bei die Roderick-Geschichte, da stoße ich immer wieder an meine Grenzen, weil das ist halt genau dieses, man muss halt die ganze Zeit seinen Stolz runterschlucken und eigentlich weißt du, dass du gegen die White Hills gerade nicht rebellieren kannst, weil du nicht die Möglichkeit hast, weil du einfach nicht die Kraft hast, weil du selber als komplett kaputter Roderick nicht die Möglichkeit hast, ihm irgendwie Gebühren entgegenzustehen und auch als Haus einfach nicht die Macht hast, dich halt über diese Besetzung zu wehren. Aber deswegen habe ich mich halt entschieden, okay, gegen Riff kann ich gerade nichts machen. Deswegen rette ich erstmal den Bruder, weil das erschien mir als die weniger risikoreiche Alternative.
Mhm. Ich finde auch die taktisch eigentlich klüger, aber wenn das klappt, Griff zu überwältigen, dann hat der Gegner trotzdem eine Geisel, also, und dann noch den jüngsten Sohn. Also es erschien mir da auch irgendwie dumm, der Plan, selbst wenn er funktioniert.
Ja, ich hatte auch das Gefühl, dass es halt die meisten, die in diesem Konzil saßen, irgendwie glücklich macht. Die Mutter, weil sie ihren Sohn wiederkriegt, der Master of, also hier der mit den vielen Narben, der immer draufhauen will. Wie heißt er denn nochmal?
Roiland?
Ja, genau. Roiland, weil endlich mal irgendwie was passiert. Der Roiland regt sich ja eigentlich die ganze Zeit nur auf, dass man quasi nichts anderes machen kann, als es auszusitzen. Und der Onkel, weil halt er irgendwie, weil es halt der diplomatischste Weg ist, den man wählen kann.
Ja, also man könnte noch, aber das ist dann sicherlich eine weitergeholte Logik, dass man sagt, ja gut, wenn man dann Griff gefangen nimmt, dann könnte man den möglicherweise tauschen gegen Ryan, dass man eben dann sagt, okay, man macht so einen Gefangenenaustausch, aber dazu muss das dann auch alles erstmal klappen. Und ich habe dann tatsächlich auch mich dazu entschieden, den Versuch zu wagen, dann Ryan aus High Point zu retten, weil mir das irgendwie sinnvoller erschien und tatsächlich auch gefahrloser, weil die Gefahr, dass das dann irgendwie schief geht und dass dann erst recht der Ryan drunter leiden muss, fand ich sehr real und sehr naheliegend. Und deswegen habe ich gedacht, das Risiko möchte ich lieber nicht eingehen.
Ja, wie habt ihr euch denn im Schloss selber verhalten, also gegen diesen Ride gegenüber? Diesen Griff gegenüber, meine ich. Wie habt ihr, also seid ihr, also das, was ich innerlich immer wollte, irgendwie ihm sagen, dass er sich einfach verpieseln soll, oder habt ihr halt erstmal das Spiel mitgespielt und ihm halt das Gefühl gegeben, dass er
Nee, ich habe schon immer irgendwie versucht, Kontra zu geben, aber natürlich dann im Endeffekt von den Handlungen doch klein beigegeben. Aber ich habe ihn dann schon immer versucht, sowas wie, du kannst ja sagen, was ich, das ist mein Haus und dann regt er sich halt auf und sagt, das ist outrageous oder sowas. Aber im Endeffekt bin ich da doch dabei geblieben und habe da nicht jetzt irgendwie, ich glaube, du kannst ihn, also du hast ja dann später auch mal die Situation, wo diese anderen Wachen kommen und da kannst du, glaube ich, auch einer der Wachen dann irgendwie so den Krug ins Gesicht hauen. Und dann ist es ja schon irgendwie eine sehr, sehr klare Eskalation der ganzen Situation. Ja. Und die wollte ich einfach nicht eingehen, weil ich nicht eben wusste, was mit Ryan da passiert.
Stimmt, genau mit der gleich, kleinen ja. Schwester, die auch den einen Wachen, die eine Wache gebissen hat, ne?
Ja, genau so Zeugs. Also, wie gesagt, diese ganze Burg ist ja aktuell so ein Explosivfass, hat man irgendwie das Gefühl. Also, als ob das da jederzeit eskalieren könnte und dann alle umgebracht werden.
Ja. Das ist halt bei mir auch mal der Gedanke. Also ich habe, man verliert da halt ganz viele kleine Schlachten die ganze Zeit, aber es geht ja darum, den großen Krieg zu gewinnen. Und da ist es wahrscheinlich schlauer, zwischendurch einfach mal klein beizugeben, auch wenn es wirklich gegen alles geht, was sich innerlich in mir aufbaut und sträubt, weil eigentlich will ich, weiß ich nicht, wahrscheinlich steckt auch so ein kleines Starkherz in mir. Ich will einfach irgendwie so klein beigeben und ganze Zeit Ja und Arm zu sagen. Das geht mir richtig gegen die Natur. Also das geht mir richtig gegen den Strich.
Ist, wie gesagt, ist echt schwierig, ne? Weil man irgendwie innerlich möchte natürlich eigentlich immer irgendwie stark sein und denen sagen, dass das so nicht geht und denen die Meinung geigen, aber ist halt schwierig. Es ist halt Diplomatie. Da ist halt der quasi Weg des Herzens, sage ich jetzt mal, nicht immer der beste. Der vermeintliche. Ja. Gut, und dann kommt's als nächstes zum Showdown mit Myra in King's Landing. Nämlich es ist der Tag der Hochzeit zwischen Lady Margaery und Joffrey. Und ich wusste da natürlich schon, was passiert, weil das war wieder so einer der Momente, wo, finde ich, die Serie das Spiel im Vergleich zur Serie so seine Stärken ausbauen konnte, weil man dann natürlich schon weiß, was da passiert und als Leser der Bücher ja sowieso. Und man dann irgendwie gesagt hat, okay, ich bin jetzt nicht so, ich weiß, was passiert, aber ich bin halt so ein kleiner Nebenschauplatz an dieser ganzen Geschichte. Ne? Das fand ich sehr cool. Timo, vielleicht magst du mal irgendwie kurz zusammenfassen, was da bei dieser Hochzeit passiert, auch mit Tyrion und so.
Genau, also von der Nebenhandlung. Der Konflikt ist ja dann momentan, dass Margaery sauer ist auf einen, weil man mit Tyrion halt immer spricht und anscheinend irgendwas zu schaffen hat und die ist auch bemerkt und einem dann vorher sagt, man soll nicht mehr mit ihm reden.
Ich muss übrigens, Tyrion spricht man den aus. Das letzte Mal gab es schon viel Gemecker in den Kommentaren, dass wir den irgendwie 4 oder 5 Mal falsch ausgesprochen haben.
Insgesamt. Ja, vor allem ich. Ah, verdammt.
Na gut, Tyrion, genau, mit dem soll man nicht mehr reden und ist ja eigentlich der coolste Typ in ganz Westeros und das genießt man eigentlich immer mit dem zu reden, man darf es dann nicht mehr und dann auf der Hochzeit selber kommt dann die Situation wieder, dass er vor einem steht und dann muss man entweder ihm absagen oder geht mit ihm. Also ich bin dann wieder mit ihm gegangen, weil ich dachte, wenn er mich schon direkt so anspricht, wäre es eigentlich schon eine Beleidigung abzusagen gegenüber ihm und dachte eigentlich, Margaery versteht es auch.
Ja, dachte ich auch. Und was du doch nicht gesagt hast, ist, er will dir ja auch helfen. Also es hat ja durchaus, es geht ja nicht nur darum, dass man sagt, ja, der ist cool und es macht Spaß, mit dem zu reden, sondern du hast ja auch mehr oder weniger einen Deal mit ihm geschlossen, der nämlich besagt, dass er dafür sorgen will, dass die Krone, also sprich das Königshaus, Ironwood kaufen will von dir. Und das würde den Forresters das Geld bringen, was sie bräuchten, um eine Armee zu bezahlen. Und deswegen hast du ja wirklich als Myra handfestes Interesse daran, mit ihm zu reden, ne?
Mhm. Ja, und ja, wie gesagt, ich hab's ganz klar gemacht. Ich weiß nicht, wie ihr euch, ob ihr da euch dagegen entschieden habt, weil ich von den Statistiken bei mir war es genau 50% damals. Also Leute, die sich dagegen entschieden haben und dafür.
Ja, Myra ist so ein bisschen mein kleines Sorgenkind. Bei ihr habe ich das Gefühl, ich mache alles falsch. Vielleicht liegt es auch einfach daran, weil Cersei in der Nähe ist und wenn Cersei da ist, wird eh alles schlimm. Aber ja, ich habe halt nicht mit Tyrion geredet und weil Margaery hat mir halt vorher wirklich deutlich klar gemacht, dass sie das nicht will und dass sie super enttäuscht ist und dass ich in Gefahr gehe, vom Hof geschickt zu werden. Und da dachte ich so, okay, sie steht gerade neben mir und ich habe gerade versprochen, dass ich nicht mehr mit ihm reden werde und jetzt rede ich quasi vor ihrer Nase mit ihm. Das ist ja eigentlich nicht so klug. Deswegen habe ich gesagt, nee, ich mach's nicht, hab's aber auch gleichzeitig wieder bereut. Also bei ihr habe ich immer so das Gefühl, es ist mal zwischen Pest und Cholera. Also man kann nichts richtig machen. Man macht sich nur Feinde, egal in dem, was man tut.
Aber wenn du da nicht mitgegangen bist, dann hast du ja auch von diesem Deal dann gar nichts erfahren. Nämlich, dass Tyrion dann sagt, ja, ich habe dieses königliche Dekret mehr oder weniger aufsetzen lassen und es muss nur noch unterschrieben werden. Das machen wir gleich nach der Hochzeit. Und das würde ja im Prinzip die Rettung für die Forresters bedeuten, weil dann irgendwie da drin festgelegt ist, dass die Krone nur noch von den Forresters dieses Ironwood kaufen darf oder sowas. Sowas steht dann, glaube ich, in diesem Beschluss da drin. Und das hast du dann ja irgendwie gar nicht mitbekommen, ne, Lisa?
Darüber bin ich richtig gestolpert, weil mein weil Mira weiß es trotzdem.
Okay.
Das ist irgendwie eine, das ist irgendwie komische, ich weiß nicht, irgendwie ist das eine Unlogik in der Storyline, weil ich weiß am Schluss trotzdem von diesem Decree und ich bin da auch wirklich erstmal drüber gestolpert, weil ich hatte ja keine Ahnung, was das ist. Ich wusste, dass ich mit Tyrion eine Deal gemacht habe, aber noch nicht, dass der so handfest ist, dass da irgendwas auf seinem Schreibtisch liegt. Aber es hat halt trotzdem, ist die Story da hingegangen und Mira hat es halt auch ganz selbstverständlich diesen anderen Adligen, der sie angesprochen hat. Ich habe seinen Namen vergessen. Wie hieß er denn nochmal?
Morgrin.
Ja, hat das ihm auch ganz natürlich gegenüber geäußert. Und ich weiß nicht, ob ich irgendwie die Stelle einfach verpasst habe oder, aber scheinbar war es irgendwie eine Unlogik in der Storyline.
Ja, das ist ja dann echt merkwürdig, weil, also, wie gesagt, wenn man dann mit Tyrion redet, dann sagt er eben dir genau das und dann kommt danach die Szene, wo der andere, der wirbt ja so ein bisschen um sie, dass er dann sagt, ja, wenn man da irgendwie eine strategische Partnerschaft zwischen uns schließen könnte, also quasi das in der Heirat anstrebt, dann könnte man da irgendwie sehr reich werden und so. Und da sagt sie ja dann, spricht sie das an und da macht es dann auch Sinn, weil man das ja kurz vorher in diesem Treffen eben erfahren hat. Das Fiese ist natürlich schon, dass man als Spieler da einen enormen Wissensvorsprung hat, weil man weiß ja, dass das alles nicht passieren wird. Egal, weil diese Hochzeit, auf der Joffrey dann vergiftet wird und dass da Tyrion danach festgenommen wird dafür. Das heißt, du weißt eigentlich schon vorher, dass egal was passiert, dieses Dekret wird nie unterschrieben werden und es wird wahrscheinlich möglicherweise dir auch dann zum Nachteil ausgelegt. Also da müssen wir dann gleich bei der Lisa nochmal drüber reden, wie das dann bei dir am Ende auch nochmal dann dazu kam, dass du da ja auch dann versucht hast, wahrscheinlich das irgendwie da aus dem Zimmer von dem zu bekommen, oder?
Ja, das ist auch passiert.
Okay.
Also ja, das, die hat es halt ja ganz natürlich gewusst.
Doof, ja.
Ich habe es halt auch nicht verstanden. Ich glaube, das ist das, ich kann sein, dass Telltale da ein bisschen über ihre wir tun so, als hättet ihr super viel Auswahlmöglichkeiten, aber eigentlich folgte einer und derselben Storyline gestolpert sind. Also, das kann ich mir vorstellen, aber wie gesagt, da bin ich halt wirklich drüber gestolpert und ich wusste halt auch nicht, was wie das so logikmäßig zusammenpassen kann, aber das habe ich auch beim Spielen selber gemerkt, dass da irgendwie was schiefgegangen ist.
Bei der nächsten Szene, der Stichpunkt, den ich mir aufgeschrieben habe, da bin ich jetzt mal sehr gespannt, was da bei Timo passiert ist, weil du ja Gwyn nie kennengelernt hast. Es gibt aber dann ein geheimes Treffen mit ihr, das irgendwie über so Hinterkanäle wird das ausgemacht und man trifft sich da auf neutralem Gebiet und dann offenbart sie dir also nochmal, dass sie eigentlich ja an einem Frieden interessiert ist und dass sie gar nicht diesen jahrhundertelangen währenden Kampf zwischen diesen beiden Familien irgendwie weiter ausfechten möchte, sondern endlich mal, dass da Ruhe einkehrt. Und sie offenbart dir, dass es einen Maulwurf in Ironwrath gibt, der offenbar Informationen an die Whitehills liegt, sage ich jetzt mal. Und das haben Lisa und ich dann ja gesehen. Wie war das bei dir?
Ja, bei mir war das auch. Also man bekommt da mit, dass sie sich mit einem treffen will und reitet dahin und dann spricht die halt ganz offen mit einem anscheinend und sagt einem halt auch, dass sie keine Lust mehr drauf hat. Und da habe ich ihr dann auch geglaubt. Also da kam sie mir auch eigentlich vertrauenswürdig rüber. Ich weiß auch nicht wieso, aber irgendwie kann ich es nicht glauben, dass aus der sich was Böses entwickelt. Und die sagt einem genau das mit dem Maulwurf, wo ich immer noch im Überlegen bin, wer das ist.
Ich auch. Also das ist ja auch absichtlich so, dass das nicht aufgelöst wird, weil man dann halt so ein Maulwurf und Plot-Twist und dann will man halt wissen, wer es ist, aber man erfährt es natürlich nicht. Das kann man schon verraten. Aber fandest du es dann bei uns Lisa, ne, da hat das echt Logik, hat das echt Sinn gemacht und es war auch logisch, dass man die dann halt getroffen hat, weil sie hat sich mehr oder weniger weggeschlichen, um zu der Beerdigung des Vaters zu kommen. Also sie hat im Prinzip schon gezeigt, dass sie eigentlich positiv ist und dass sie bereit ist, Risiken einzugehen, um mit dir zu reden. Da fand ich dann dieses Treffen sehr sinnvoll. Kam das dir irgendwie komisch vor, Timo, dass das stattgefunden hat?
Also ich bin in einer blöden Situation, weil ich ja letzten Cast von euch schon erfahren habe, dass das so ist. Und ja, deswegen war mir dann schon bekannt, aber ich fand das jetzt von meinen Eindrücken her jetzt nicht so unbedingt sinnlos. Also sie sagt, der Aufhänger ist ja, dass sie einen treffen will, weil sie halt keine Lust mehr hat auf die Streitereien in der Familie. Und das steht für mich allein schon irgendwie, das kann schon so stehen, jetzt abgesehen von der Love-Story da, die nur ihr so mitbekommen habt.
Okay, ja gut, klar, kann man natürlich hindrehen, dass man halt dann sagt, okay, die Spieler, die sie schon bei der Beerdigung kennengelernt haben, kennen sie in dem Fall eben schon und die anderen lernen sie eben erst jetzt dann kennen, aber es ist nicht gar so krumm, dass wie jetzt die Geschichte da mit Lisa und dem Brief, dass man da sagt, hey, woher weiß die das denn von diesem Dekret, das kann die doch gar nicht wissen und so, das ist ein bisschen komischer. Gut, nächste Szene war dann, dass Cotter ein, Vertrauter kann man eigentlich schon sagen, ne? Also der
ein Freund. Also ich meine, ein großes Ziel von dieser Garrett-Geschichte ist ja, dass du dich halt mit diesem Finn und diesem Cotter anfreundest. Mhm. Also das sind auch die ersten zwei Szenen, wo du an der Wall bist, geht's ja wirklich darum, wie gehst du mit ihm um? Wie redest du mit Finn, wenn ihr da hingeht zu diesem Baum, um euren Schwur zu leisten? Also man soll ja schon Vertrauen zu diesen beiden Charakteren aufbauen. Mhm.
Und der sagt dann nämlich, dass er eigentlich ein Wildling ist, der sich mehr oder weniger, die wurden, glaube ich, gefangen genommen und dann hat er sich als Einheimischer ausgegeben und dann ist er an die Wall gekommen und er ist eigentlich ein Wildling. Habt ihr ihn da verraten, Timo?
Nee. Nee? Okay. Es war doch jetzt dann auch schon nach dem, dass man halt dann, also ich habe da zugestimmt meinem Onkel, dass ich desertieren werde, weil er auch so drum gebeten hat. Und das war ja dann, also der klaut einem ja dieses Rätsel, was ich übrigens ziemlich cool fand, endlich mal. Ich fand das Rätsel ziemlich cool, weil ich endlich mal wieder was spielen konnte, sozusagen, außer entscheiden. Also ich habe das voll genossen. Und das wurde geklaut dann von dem Cotter, von dem Wildling. Und deswegen war es auch irgendwie der einzige Verbündete dann, weil der Finn, heißt der andere, genau, der ein bisschen so aggressiv drauf ist, da wusste ich nicht wirklich, was ich mit dem anfangen soll. Der war schon irgendwie dann auch freundlicher, aber der Cotter, das war dann, er wusste was von mir, ich wusste was von ihm. Also es ist dann so eine Situation halt dann. Und er ist Wildling, also kennt sich auch noch aus. Und da habe ich ihn dann deswegen nicht verraten.
Genau, weil er wird ja wahrscheinlich auch ein Verbündeter sein, mit dem man hinter die Wall gehen kann. Und dass man halt nicht komplett auf sich alleine gestellt ist.
Ein Ortskundiger,
ja. Genau, weil die haben zwar eine Karte, aber ich habe im Straßenverkehr auch öfters Karten und die helfen mir nicht. Deswegen kann ich das verstehen, dass man dann nicht alleine hinlanglaufen will. Hm.
Gut, und dann kommt es noch zum großen Showdown, weil nämlich der Mörder deiner Familie, genau, der ist nämlich jetzt auch an der Wall, der ist mehr oder weniger auch da verbannt worden dahin. Und dann gibt's den Kampf oben auf der Wall oben drauf, wo der mehr oder weniger dich angreift. Und am Anfang ist es so, dass du dich wehrst, aber dann kannst du auch wirklich auf den losgehen. Was habt ihr da gemacht? Habt ihr da wirklich dann bis zum Tod gekämpft? Und wie habt ihr ihn dann, wenn ihr ihn umgebracht habt, umgebracht, Lisa?
Bei der Szene war ich ein bisschen, also ich habe ganz halt versucht, ihn nicht umzubringen, wenn ich ehrlich bin. Also ich war ganz halt so, nein, ich möchte nicht mit dir kämpfen. Weil Jon Snow sagt einem ja vorher noch, ja, er ist jetzt auch ein Bruder und Brüder bringen sich nicht um und du kannst das nicht machen, weil du würdest halt nur dir selber schaden quasi. Und ich dachte, ja. Da hat er recht. Habe halt ganz halt versucht, wirklich einfach wegzugehen und zu sagen, nein, ich möchte jetzt mich nicht mit dir boxen, aber schlussendlich habe ich ihn halt doch, also irgendwie getötet, aus Versehen.
Wie es halt mal so vorkommt, ja.
Ist ja halt alltäglich. Also ich meine, er liegt dann ja irgendwann auf dem Boden und auf einmal haut Garrett halt mit seinem Schwert zu und hackt ihm seinen halben Arm ab, wo ich dachte so, okay, Aua, also kann man noch überleben, aber wird, glaube ich, schmerzhaft. Und dann hat man ja die Wahl, ob man ihn irgendwie die Mauer runtertritt oder mit dem Schwert zusticht oder weggeht. Und ich bin halt weggegangen. Aber ich glaube, er ist halt trotzdem gestorben, weil er lag da halt blutend am Boden.
Timo, was hast du gemacht?
Also genau die gleiche Vorgehensweise und auch halt, was ich vorher gesagt habe, halt, ich will ja desertieren und da wollte ich jetzt nicht unbedingt so noch Aufmerksamkeit auf mich richten. Und deswegen habe ich auch versucht, aus dem Weg zu gehen, habe ihn dann auch liegen lassen und bin weggegangen, aber er sah schon nicht mehr so gut aus.
Okay. Ich habe ihn tatsächlich dann von der Wall runtergetreten.
Ja, dann Beweise weg.
Ja. Ja, weil ich da auch tatsächlich dachte, okay, das, der ist dann unten so futsch, da ist, CSI The Wall in allen Ehren, aber ich glaube nicht, dass die dann feststellen können und dann sieht das halt möglicherweise vielleicht irgendwie ein Unfall aus. Okay, der ist halt runtergefallen und es ist nicht so, dass ich da irgendwie verdächtigt werde und wenn man ihn halt liegen lässt, gut, klar, der schaut ganz schön hin aus, aber vielleicht findet ihn doch jemand und er sagt noch deinen Namen oder so.
Das aber das finde ich spannend, was passiert, weil ich habe ihn halt liegen lassen, Timo, du auch und dann kommt ja Finn um die Ecke und deckt einen. Quasi mit blutigem Schwert, also da braucht man auch kein CSI-Team zu sein, um da eins und eins zusammenzuziehen.
Genau, aber wie gesagt, zu dem Zeitpunkt wusste ich das ja noch nicht und da erschien mir das Runterstoßen wie die beste Lösung, um die Beweise zu beseitigen.
Ach so, aber Finn kam bei dir auch um
Ecke. Ja, der kam dann auch rum, und aber der macht dann nichts, der guckt mich nur an und dann rennt er weg und das war's dann eigentlich.
Ja,
und,
bei uns auch.
Ja. Also es ist halt diese Verästelungstechnik von Telltale, ist das gleiche wie bei Mirror mit dem Dolch. Und ich glaube, da ist ja das Entscheidende, dass vorher schon ein anderer von den Lannister-Wachen dort ist und einen sieht. Und ich glaube, dann dadurch schaffen sie es auch wieder, diese Äste zusammenzuführen. Weil eigentlich dann ist es egal, ob der Dolch wo der ist, weil man wurde ja gesehen. Das ist ja auch die Situation, wo einen dieser Morgrin einen befreit vor der Hochzeit, weil der einen gesehen hat und befragen will. Und da wird es das Gleiche sein. Es wird eigentlich egal sein, ob man den liegen lässt, runterstößt, was auch immer, weil Finn einen sieht und dadurch das wieder zusammengeführt wird.
Also wie der klassische Augenwischer, Telltale-Augenwischerei.
Ja, Augenwischerei. Es sagt ja, die Entscheidung sagt ja was über dich aus.
Das ist okay, ja. und dann war es nämlich am Ende so, das, was Lisa schon angedeutet hat, man ist dann wieder in King's Landing mit Myra heißt sie, ne? Myra? Mhm. Nicht, dass wir wieder einen Namen falsch aussprechen, um Gottes Willen. Und dann findet man dieses königliche Dekret und da hilft ihm dieser Kohlenjunge, wo man aber auch irgendwie nicht so genau weiß, warum der dir eigentlich hilft. Der macht immer nur so Andeutungen wie, du hast irgendwie Leute, die dir helfen wollen oder sowas. Also scheinbar macht der Kohlenjunge das nicht aus Nächstenliebe, sondern er hat da schon irgendwie einen Auftraggeber offenbar. Aber zumindest ich habe da irgendwie null Vermutung, wer das irgendwie sein könnte. Habt ihr da irgendwie einen Plan, was der eigentlich für im Schilde führt, warum der dir hilft?
Mein erster Gedanke war Varys.
Ja,
weil
genau.
Varys hat halt einfach so seine kleinen Vögelchen überall und es würde halt auch einfach zu ihm passen, weil.
Aber der ist doch jetzt im Spiel noch an keiner Stelle aufgetaucht, oder?
Das ist halt das, was dagegen spricht. Aber irgendwie so meine erste Verbindung war halt gleich er, weil er halt ja auch immer auch in den Büchern oder auch in der Serie immer so sein eigenes Süppchen kocht. Er ist ja jemand, der dieses Spiel der Könige mitspielt, aber halt nie so wirklich loyal einer Krone gegenüber ist. Also er ist ja nicht pro Lannister, er ist nicht pro irgendwas, sondern ihm geht's ja wirklich um das Königreich. Und ich glaube, dass er auch Vorteile davon hätte, wenn er halt dafür sorgen würde, dass im Norden wieder mehr Frieden ist und da kein Krieg ausbricht.
Ja,
oder?
Genau das. Also er sagt ja auch immer in den Serien, Büchern, dass er eigentlich immer nur das Gleichgewicht von Realm behalten will, sozusagen bewahren will. Und das ist eine typische Entscheidung für mich. Also für mich passt das voll ins Profil, weil er halt dadurch auch im Norden eben, wenn da die Forrester verschwinden würden, würde der Norden schwächer, die White Hills machen da sozusagen das Monopol dann auch auf das Ironwood und es stört ja wieder die Balance. Also ich würde mich wundern, wenn es nicht Varys ist. Okay. Wenn,
also Varys ist eigentlich vom Kartellamt und verhindert Monopole. Ja, dann wäre das aber natürlich ein extremer Fanservice, ne? Weil dann musst du einfach davon ausgehen, dass die Leute, die die Serie und die Bücher kennen, die verstehen das. Die Leute, die nur das Spiel kennen, die werden nicht verstehen, warum Varys, wer das überhaupt ist und warum der diesem Kohlenjungen da hilft. Ne?
Der wird schon noch vorkommen, denke ich. Also das wird schon noch aufgelöst.
Aber passt es von der Zeitline her? Also ich meine, der ist ja jetzt mit, darf man das sagen? Der ist ja jetzt auch nicht mehr in King's Landing, sag ich mal so.
jetzt danach, also nach der Purple Wedding, genau, wo Joffrey stirbt. Ich muss gerade überlegen, in den Büchern weiß ich es ganz genau, in der Serie Ja, das, da ist echt nur jetzt was drüber zu sagen, ja. Okay, also da haut er nach.
Spoiler. Super Spoiler, Spoiler, Spoiler. Ja, in der Serie haut er ja mit Tyrion ab.
Aber danach erst. Also, ja, würde stimmt, noch so gehen.
Stimmt, da gibt's ja noch, oh, es gibt ja noch den Trial, also den Gerichtsprozess.
Ja, also in stimmt. Anführungsstrichen.
Ja. Stimmt, ja gut, zeitlich wird's hinkommen, dass Varys das noch ist.
Was habt ihr denn, das war ja dann auch nochmal eine wichtige Entscheidung mit Myra, dieses Dekret, was man dann findet in dem Zimmer, kann man sich dann entscheiden, ob man das verbrennen möchte oder nicht? Habe ich erst überhaupt nicht verstanden, warum sollte ich das verbrennen? Aber dann ist mir klar geworden, ach so, okay, ja klar, weil da steht ja Tyrions Name drauf und Tyrion ist ja jetzt Persona non grata, weil er ist ja vermuteter Königsmörder und es wäre extrem schlecht, wenn man irgendwie als Günstling von dem irgendwie dasteht und irgendwie klar ist, ah, der hat irgendwie den Forresters einen super Deal gemacht und dann sind die ja mehr oder weniger, gehören ja auch dann zu den Verrätern mit dazu. Und deswegen hat man dann die Wahl, ob man diesen Brief einfach nur an sich nimmt oder ob man ihn verbrennen möchte, um die Beweise quasi ein für alle Mal zu vernichten. Was habt ihr da gemacht, Lisa?
Ich habe den Brief nicht verbrannt und es gleich bereut, weil genau, bei mir war es nämlich genau derselbe Gedankensprung. Ich so, warum soll ich den jetzt verbrennen? Das ist meine einzige Chance, noch einen Verbündeten zu haben. Und zwar diesen Typen, der mich vorher angesprochen hat.
Ja. Also du hast auch im ersten Moment nicht verstanden, warum es verbrennen
ja, soll. Okay. Ja, und dann hat mich auch schon gedrückt, bis mir eingefallen ist, ah, stimmt, der ist ja jetzt gerade nicht so beliebt. Wäre vielleicht nicht so gut, mit ihm in Verbindung gebracht zu werden. Und man weiß auch nicht, wie viel Wert dieses Schreiben überhaupt noch hat, wenn es von ihm aufgesetzt wurde. Und deswegen, also ich habe mich halt, bevor ich da zweimal drüber nachgedacht habe, entschieden und ja, und ich weiß nicht, ob das die schlauste Entscheidung war, diesen Brief zu behalten. Aber naja, man hat halt immer noch ein kleines Spielsteinchen in der Hand, was man geschickt ausspielen könnte. Also es ist halt wieder dieses Mirror-Ding. Es ist die ganze Zeit Wahl zwischen Pest und Cholera.
Das stimmt, ja. Timo, was hast du mit dem Dekret gemacht?
Mir ging es ja genauso wie Lisa, bloß dass ich es gar nicht so schnell danach verstanden habe, sondern erst viel später, wo ich nochmal drüber nachgedacht habe. Weil mir ging es genauso. Ich dachte, oh, das ist das Einzige doch, was mir jetzt noch was bringt und wieso sollte ich es verbrennen? Also ich habe es überhaupt nicht verstanden und dann danach immer noch nicht verstanden und erst später dann, wie ich glaube ich irgendwann mal im Wiki gelesen habe oder so, das ist mir erst gekommen, dass das ja eben Indiz dafür sein kann, so für Tyrion.
Genau, dass man da irgendwie Mitwisser oder sonst was ist, ne, Komplize und ja. Aber klar, aber wenn man sich's, es wird da etwas abrupt, ich bin ja auch sehr beruhigt, dass ich nicht der Einzige war, der es nicht sofort verstanden hat, aber wenn man drüber nachdenkt, dann macht es schon Sinn, dass es eigentlich cleverer ist, diesen Brief verschwinden zu lassen, ne. Aber, naja, gut, eine Sache müssen wir natürlich noch ansprechen, nämlich, dass Timo mal wieder recht hatte, sie haben es nicht geschafft, das Spiel vor Start der TV-Serie irgendwie abzuschließen, weil die ist ja jetzt schon irgendwie vor zwei Wochen, oder?
Vor zwei Wochen, zwei
Folgen gibt's jetzt, ne? Genau.
Offiziell, ja.
Achso, ja gut, klar, dann kam noch dieser Leak dazu und so, aber offiziell sind quasi zwei Folgen jetzt ausgestrahlt. Wie seht ihr das? Also ist das eher gut für so ein Spiel, weil man halt sagt, ja, guck mal die Serie und dann ist doch geil, kann man parallel dann noch irgendwie die Telltale-Spiele spielen oder wäre es euch tatsächlich lieber gewesen, das wäre irgendwie abgeschlossen und man hätte sich danach dann wieder auf die Serie konzentrieren können, weil zeitlich spielt es ja schon vorher. Also da muss man dann schon immer im Kopf so ein bisschen hin und her springen, was gerade wo passiert, an welchen Schauplätzen, um alles dann irgendwie im Überblick zu behalten. Lisa?
Ja, ich glaube, ich kann mir auch gut vorstellen, dass das Spiel mit Anfang der, also geschichtlich mit Anfang der fünften Staffel aufhören wird. Also
ja, sowas geplant, ne?
Ja, ja, also auch, ich glaube, also ich hatte alles so seine Vor- und Nachteile, aber ich, also klar wäre es schön geworden, so eine Art Countdown zu der nächsten Staffel zu haben. Aber mich stört das jetzt nicht unbedingt, dass das sich überschneidet, weil dadurch, also je mehr Game of Thrones Content, desto besser, sage ich einfach mal. Also ich freue mich über beides. Ich mag das Spiel sehr gerne spielen. Die Serie liebe ich sowieso. Und wenn irgendwann noch das Buch rauskommt, drehe ich komplett durch. Und also mich stört es nicht unbedingt, dass sie es jetzt nicht vor Ende der zweiten, vom Anfang der fünften Staffel geschafft haben. Also dadurch ist die Story halt auch eigenständig genug. Es ist ja jetzt nicht so, als würde man einen der Hauptcharaktere wirklich folgen, sondern man hat halt so sein kleines Forrester-Universum und da schmiegt sie sich halt ganz schön in die Geschichte ein, aber ob jetzt Daenerys dass man sie trifft, wenn sie noch im Marine ist oder schon woanders, ist jetzt für mich nicht so entscheidend.
Mhm. Ja, ich denke, die haben, also sind ja, was man so mitbekommt, schreiben die ja eh immer von Folge zu Folge noch ein bisschen am speziellen Drehbuch um. Also dadurch, denke ich, haben die auch die Freiheit, dann noch irgendwelche coolen Cameos irgendwie einzubauen, die halt zum jetzigen Serienstand passen würden. Also würde ich mal so jetzt mal behaupten. Aber für mich ist es genauso, es ist eine abgeschlossene Geschichte und ich finde es jetzt nicht so schlimm, auch wenn es ich weiß nicht, es ist echt schwer zu sagen, wenn es eine abgeschlossene Geschichte wirklich ist und die ist schon vorher geplant, dann wäre es natürlich ein Armutszeugnis, wenn es wieder nicht geschafft hätten, zeitlich halt alles rauszubringen. Aber so denke ich, dass sie halt noch jetzt die Chance haben, eben ein bisschen flexibel zu sein.
Ja, mich nervt aber trotzdem, unabhängig von TV-Serie, die Wartezeit. Also es ist, mir dauert es einfach zu lang. Ich hätte das, weil ich muss jedes Mal wieder erst wieder mir in Erinnerung rufen, was ist eigentlich noch mal passiert. Und das Previously On, was am Anfang beim Spiel kommt, ist jetzt nicht so ausufernd. Also witzigerweise, da hilft es tatsächlich, wenn ich mir meine alten Podcast-Notizen nochmal irgendwie anhole. Ich hype die jetzt extra mal sogar auf, damit ich ungefähr nochmal irgendwie im Kopf habe, was ich da für Entscheidungen getroffen habe und was das für Auswirkungen hätte haben können. Und deswegen finde ich eher die Wartezeit schlimm. Dass es jetzt parallel zur Serie läuft, stört mich eigentlich gar nicht. Und
obwohl die aktuelle Folge, also die dritte, ist jetzt relativ still rausgekommen, hatte ich das Gefühl. Also ich habe es auch erst irgendwie so 3 Tage nach Release erst gemerkt, dass auf einmal mein Steam sich geupdatet hat und ich so, huch, da ist ja was. Und ich hatte es heute mit der Arbeit, dass ich mit Nicole geredet habe und ihr und sie gefragt hat, ob sie die dritte Folge schon gespielt hat. Und sie guckte mich mit so ganz großen Augen an, wie, die ist raus? Ja, schon seit einer Weile. Also ich hatte das Gefühl dieses Mal, dass das ohne große Ankündigung passiert ist. Ja. Das war auf einmal da.
Ja, ich habe es, glaube ich, auf Twitter oder sowas gelesen, weil das hatte irgendjemand geretweetet, deswegen habe ich das schon mitbekommen. Kann ich jetzt also so nicht bestätigen, dass ich jetzt irgendwie da gar nichts von mitbekommen hätte, aber der Aufschlag war halt nicht mehr so groß, weil man merkt halt auch schon so, dass so das Medieninteresse geht so ein bisschen zurück. Da wird dann vielleicht noch kein großer Test mehr gemacht, sondern es wird halt nur irgendwie so ein kleiner Kurztest gemacht, wo dann irgendwie so ein bisschen noch was beschrieben wird, aber deswegen ist vielleicht auch so der Grund, warum man das dann nicht so wirklich mitbekommt.
Aber wir machen noch weiter, Episode für Episode.
Bis zum bitteren Ende, ja.
Swords in the Dark.
Ja. Gut, alles klar. Dann haben wir das jetzt, glaube ich, auch wieder ausufernd besprochen. Und dann müssen wir mal schauen, wie wir das dann so weitermachen, ob wir es dann tatsächlich, also wie gesagt, das vielleicht auch an der Stelle mal als Aufruf an die Hörer, einfach mal in die Kommentare dann zu schreiben, so hey, nee, komm, ihr braucht jetzt nicht jede Kack-Episode da besprechen, das interessiert keinen Menschen. Oder eben auch dann gerne reinzuschreiben, mal wirklich aktiv zu sagen, also nicht nur als passiver Zuhörer das dann quasi abzunicken, sondern auch da wirklich mal reinzuschreiben, nee, mach das bitte weiter, weil ich finde es total interessant, wenn da auch einfach wirklich mal spoilermäßig drüber diskutiert wird, weil ich mich sehr freue, wenn ich das selber gespielt habe und dann einfach das nochmal mit euren Erfahrungen abgleichen kann und auch mal hören kann. Man sieht ja auch schon gerade solche Sachen wie, okay, wurde Asher jetzt verbannt oder nicht? Oder hat man das gemacht, um ihn zu schützen oder nicht? Und ist er jetzt böse auf die Familie oder nicht? Also da sieht man ja schon, dass es durchaus Interpretationsspielraum gibt bei den ganzen Sachen noch. Und deswegen schreibt das mal rein. Sollen wir das jetzt wirklich weitermachen für die folgenden Folgen noch? Und werden wir es, je nachdem, was die Mehrheit, die demokratische Mehrheit da irgendwie fordert, werden wir es so weiterführen. Gut, ich danke euch beiden. Für wieder fast eine Stunde schon wieder über eine Episode. Es ist ähnlich, also die Podcasts auch mittlerweile ja fast so lang wie das Spiel selber, dann irgendwie die eine Episode durchzuspielen. Ich sag jetzt einfach mal, wir hören uns beim nächsten Mal, es sei denn, die Hörer haben da was dagegen in den Kommentaren. Sie dürft jetzt Tschüss sagen oder so.
Okay, Servus.
Tschüss.
Ciao.